Der griechische Philosoph Aristoteles sah in ihm eine Tugend, andere eher ein Laster. Für die katholische Kirche ist es gar eine der 7 Todsünden. Wir wollen sprechen über das Thema Stolz hier im Domradio. Und dazu habe ich mir fachliche Expertise an die Seite geholt. Verbunden bin ich mit Dr. Henning Theissen, Verwaltungsprofessor für systemische Theologie an der Leuphana-Universität Lüneburg. Vor kurzem ist sein Buch Über den Stolz, Annäherung an eine riskante Tugend erschienen, in dem er sich dem Thema Stolz aus psychologischer, religiöser und soziologischer Sicht nähert. Einen schönen guten Tag, Herr Theissen.
Guten Tag, Herr Degen.
Herr Theissen, dieser Tage hört man es ja immer wieder, stolz oder auch nicht stolz sein auf das eigene Fußballteam. Aber geht das überhaupt, stolz sein auf eine Fußballmannschaft?
Ja, also grundsätzlich ist das, glaube ich, sehr verbreitet. Wenn man an die WM 2014 denkt, ich glaube, da war in jedem deutschen Wohnzimmer sicher auch ein Gefühl von Stolz dabei über diesen 4. WM-Titel. Streng genommen ist es natürlich nicht der Stolz auf die Mannschaft, sondern ich würde denken, es ist der Stolz auf Errungenschaften einer Nation und die wird eben in dem Fall von der Fußballmannschaft repräsentiert.
Das Thema Nationalstolz, das wollen wir gleich auch nochmal anschneiden. Vorher fangen wir aber mal ganz klein an. Bröseln Sie das Ganze doch gerne nochmal für uns auf. Oder für mich als Laien jedenfalls. Was genau hat man sich unter Stolz eigentlich vorzustellen?
Also ich würde sagen, dass man da 2 verschiedene Betrachtungsweisen wählen kann. Das ist auch über die Jahrhunderte unterschiedlich gewesen. Sie hatten vorhin Aristoteles erwähnt. Für den ist Stolz eine Tugend. Keine Frage. Und eine Tugend heißt für ihn immer die richtige Charakterhaltung, aus der die richtigen Handlungen kommen. Und die richtige Charakterhaltung hält für ihn immer die Mitte zwischen 2 Extremen. Dann wäre Stolz zum Beispiel weder Kleinmut noch Hochmut, sondern eben genau das goldene Maß dazwischen. Und damit meint Aristoteles, hat man einen Kompass fürs richtige Tun. Heute würde man wohl eher sagen, Stolz ist ein Gefühl. Und zwar ein besonderes Gefühl, in dem sich ein Mensch seiner selbst bewusst wird. Und beim Stolz sieht das dann so aus, dass da ein sozusagen innere Seite ist, da würde man sagen, Stolz baut eigentlich auf dieser inneren Seite auf der Freude auf. Er hat aber eben auch eine körperliche Seite, sozusagen eine Außenseite, in der sich Stolz äußert. Menschen gehen mit besonders aufrechter Haltung, mit stolz geschwellter Brust einher, sie reden anders, sie benehmen sich anders. Und in all dem kann man sagen, kommt eben das Selbstverhältnis eines Menschen zum Ausdruck. Und das schließt dann insbesondere ein, wie jemand zu dem steht, was er oder sie selbst tut. Sprich, der klassische Fall für Stolz in unserer heutigen Zeit wäre eigentlich der Leistungsstolz. Ich bin stolz auf das, was ich erbracht oder geschafft habe.
Jetzt haben wir ganz viele verschiedene Facetten rund um das Thema Stolz schon angeschnitten, aber auch religiöse Bezüge gibt es beim Thema Stolz. Welche sind das?
Also erstmal kann man sagen, dass mit dem Zeitpunkt, wo Aristoteles mit seiner Ethik vom Mittelalter gewissermaßen weiter, von der Antike, Entschuldigung, gewissermaßen weitergereicht wird an das Mittelalter, dass da eine entscheidende Wendung passiert. Der Schlüssel für diese Wende oder das Scharnier zwischen der Antike und dem Mittelalter, das ist Augustinus. Und der trifft eine folgenreiche Entscheidung, weil für ihn Gott, der christliche Gott, nicht mehr nur der biblisch bezeugte Schöpfer der Welt und Vater Jesu Christi ist, sondern außerdem auch das höchste Gut. Also etwas, wonach man streben kann und damit ein Gegenstand für die Ethik. Und Augustinus macht dann eine sehr folgenreiche Entscheidung. Wenn der Aristoteles gesagt hatte, jede Tugend hält die Mitte zwischen 2 Extremen, dann resultiert bei Augustinus aus seiner Idee, dass Gott das höchste Gut ist, eine duale Struktur. Jetzt steht sich Gut und Böse gegenüber. Und damit bekommt eine Tugend wie der Stolz eine religiöse Wertung. Er muss jetzt sozusagen entweder gut oder böse sein. Und bei Augustinus sieht es so aus, dass für ihn klar ist, aus dem alten aristotelischen Schema behält er nur noch Hochmut übrig und das wertet er negativ. Und dem stellt er jetzt als neuen Begriff die Demut gegenüber und das ist die christliche Tugend. Und damit bekommt der Stolz sozusagen durch die Hintertür eine negative religiöse Wertung. Und das hat, man muss schon sagen, bis in die Zeit von Hume und Kant, also der europäischen Aufklärung, nachgewirkt und ist, glaube ich, heute auch noch sehr präsent, weil wir doch meistens bei Stolz geneigt sind, die Nase zu rümpfen und zu sagen, da bläst sich jemand auf.
Das passt wunderbar zu meiner nächsten Frage. Bis wohin ist denn Stolz eigentlich gesund?
Also gesund, ja, ich würde es mal so beschreiben. Ich erzähle vielleicht mal knapp, wie ich auf diese Idee gekommen bin, Stolz als eine Tugend nochmal aufzugreifen. Darauf gestoßen bin ich, als ich mich, völlig anderes Feld, mit diesen Bestsellern der Beziehungs- und Paarberaterin Stefanie Stahl auseinandergesetzt habe. Die macht eine Beobachtung für das Gefühl der Liebe oder genauer der Verliebtheit. Sie sagt nämlich, das ist ein Gefühl, was sich an der eigenen Erregung berauscht. Da hört man schon ein bisschen den aufgeblasenen Stolzen anklingen. Aber gleichzeitig hängt dieses Gefühl der Verliebtheit voll und ganz von der Außenwirkung ab. Wenn ich den oder die nicht beeindrucke, in die ich verliebt bin, dann nützt mir diese ganze tolle eigene Erregung nichts. Und das ist ein Ausbalancieren zwischen zwei Aspekten. Und genau das, glaube ich, kann man auch beim Stolz beobachten. Man müsste dann so sagen, jetzt begrifflich gesprochen, im Stolz ist ein Hang zur Selbstachtung, aber auch zur Selbstsucht. Selbstachtung ist was, werten wir es mal, Positives, weil mich das davor bewahrt, mich mit Mitteln durchzusetzen, die eigentlich verachtenswert sind. Selbstsucht ist negativ besetzt, weil sie den im Grunde gesunden Impuls des Selbstbewusstseins so auslebt, dass ich meine Kontakte, meine Beziehungen nach außen kappe und dann letztlich in der Isolation lande, wie zum Beispiel Narzissus in der berühmten antiken Sage. Und die Idee, die ich also aus diesen Büchern von Stefanie Stahl übernommen habe, ist, dass es eine Gefühlsstruktur zu geben scheint, in der das Pochen auf das eigene Erscheinungsbild, das Pochen auf die eigenen Leistungen sich immer schon rückkoppelt an das, wie nehmen mich andere wahr? Wie nimmt mich insbesondere auch ein intimer anderer wahr, dessen Urteil mir wirklich wichtig ist? Und ich habe den Versuch gemacht zu sagen, lässt sich nicht auch in dieser Weise neu über den Stolz nachdenken?
Ein weiterer Aspekt rund um das Thema Stolz ist der Nationalstolz. Da könnten die unterschiedlichen Standpunkte ja kaum konträrer sein. Während die einen ihn am liebsten gleich ganz abschaffen würden, finden andere, er müsse hierzulande viel stärker gezeigt werden. Wie ist Ihre Devise in der Hinsicht?
Also Nationalstolz unterscheidet sich ja von dem, was ich jetzt für das Stichwort Leistungsstolz gesagt hatte, also auf die eigenen Dinge insbesondere stolz sein, unterscheidet sich ja dadurch, dass ich da immer ein Zwischenglied brauche, damit dieses Stolzempfinden zustande kommen kann, nämlich die Leistungen oder die Errungenschaften, auf die man im Nationalstolz sich was zugute hält. Das funktioniert ja nur, weil ich mich der Gruppe zugehörig fühlen kann, die das in der Vergangenheit, in der Historie mal irgendwann geleistet hat. Also es hängt letztlich davon ab, wie plausibel ist das, dass ich mich zurechne zu dieser Gruppe, dass also die Repräsentation funktioniert. Wenn man nochmal auf das Ausgangsbeispiel kommt, was Sie brachten, die Fußball-WM, die deutsche Nationalmannschaft, neben diesem sportlichen Aspekt, auf den man jetzt vielleicht zwei Tage nach dem Ausscheiden nicht stolz sein wird, gab es ja die andere Diskussion, die eigentlich länger in den Medien war als die Mannschaft im Turnier, nämlich die Geschichte mit der One-Love-Binde. Da ist ja überwiegend das Ergebnis rausgekommen, das war kein Ruhmesblatt, darauf kann man nicht stolz sein. Die Problematik war ja, dass da die Fußballspieler, die eigentlich natürlich für ihre sportlichen Qualitäten auf dem Platz stehen, zugleich Deutschland repräsentieren sollen. Ja, wenn man noch an den berühmten Effenberg-Stinkefinger vor vielen Jahren denkt, da wurde deutlich, welchen Stellenwert das haben kann, dass Sportler eben auch diesen symbolischen Gehalt haben, für eine Nation zu stehen. Und man muss sich immer wieder fragen, wie plausibel ist das, dass wir Leute abseits ihrer eigentlichen Fähigkeiten, auf die sie, Stichwort Leistungsstolz, mit Recht stolz sein können, auch sonst für Vorbilder halten. Und das würde ich, weil Sie nach einer praktischen Orientierung fragen, wie ich mir das denke, diese Symbolkraft, die würde ich immer wieder kritisch betrachten, denn die kommt ja nur dadurch zustande, wenn wir jetzt an so Leute wie Sportler denken, dass die die entsprechende Öffentlichkeit garantiert haben. Und diese Öffentlichkeit ist nicht automatisch gekoppelt mit dem, was der einzelne Spieler auf dem Platz selber kann. Das konnte man bis vor wenigen Jahren am Frauenfußball studieren. Da wurde auf einem technisch ganz ähnlich hohen Niveau gekickt und trotzdem hat es diese Öffentlichkeit nicht besessen. Und damit wäre der ganze Streit, aber auch das Positive, was man dem entnehmen kann, wenn Sportler eine Nation repräsentieren sollen, war da gar nicht denkbar. Also eigentlich muss man immer schauen, wie mit wie guten Argumenten können wir sagen, da repräsentiert jemand mein Land oder meine Nation? Und das hängt nicht automatisch davon ab, ob derjenige auf dem Platz eine gute Figur macht, sondern da fließen zahlreiche andere Faktoren ein.
Spannende Anregungen, die Sie uns da liefern, Herr Theissen. Zu guter Letzt noch eine Frage. Worauf sind Sie denn persönlich stolz?
Worauf bin ich stolz? Ehrlich gesagt hat es mich gefreut, dass ich als Theologe, der aus einem Gebiet kommt, das lange mit dieser Thematik nichts anfangen konnte, ein Buch schreiben konnte, das ein bisschen eine Chance hat, in die Öffentlichkeit hinein gelesen zu werden und wahrgenommen zu werden. Also abseits des eigenen Faches, weil ich das Gefühl habe, die Theologie, mein Fach, profitiert da enorm eigentlich von der Umgebung, sozusagen der wissenschaftlichen, aber auch der gesellschaftlichen Umgebung. Und dahin eine Tür geöffnet zu haben, das muss ich sagen, macht mich auch ein bisschen stolz.
Ja, schön, Herr Dr. Henning Theissen, dass wir darüber sprechen konnten hier im Domradio. Henning Theissen lehrt systemische Theologie an der Leuphana-Universität Lüneburg und hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht über den Stolz, Annäherung an eine riskante Tugend, erschienen im Claudius Verlag. 224 Seiten kosten 22 Euro. Herr Theissen, Ihnen ganz herzlichen Dank für die Zeit heute.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.